Liebe Volleyballfans, es ist die letzte Folge des Volleyball Austria Podcast Do und Flo Paris Spezial. Die Olympischen Sommerspiele sind seit kurzem beendet und haben für eindrucksvolle Szenen gesorgt. Mit Clemens Doppler spreche ich über die Beachvolleyball-Medaillenentscheidungen. Wir blicken in die Zukunft und streifen auch die aktuell laufende Euro Beachvolleyball in den Niederlanden. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast Do und Flo Paris Spezial. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Clemens, wir hören uns noch einmal nach den Olympischen Spielen und es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Aktuell auch schon wieder die Eurowolle Beach am Programm und voll im Gang. Wir haben uns schon nach dem letzten Podcast ausgemacht, dass wir, sobald die Medaillen in Paris vergeben sind, nur mal Revue passieren lassen, das Ganze. Jetzt muss man, wenn man sich die Rangliste anschaut, muss man eigentlich sagen, es ist am Endeffekt, es ist relativ fad übergegangen fast. Stimmt das so? Teilst du diese Einschätzung?
Also bei den Herren teile ich diese Einschätzung, ja. Es waren unter den letzten vier, die Schweden, die sind als Nummer 1 gesetzt gewesen, Elas Wickler als Nummer 3, Norwegen als Nummer 2 und Sheriff Ahmed aus Katar Nummer 13, das waren die einzigen Ausreißer. Leider ja, haben die Medaillenmatches das nicht gehalten, was sie so viel erhofft haben. Ich glaube, es haben sich auch sehr viel das Traumfinale Schweden gegen Norwegen erhofft. Da hat aber Deutschland was dagegen gehabt. In einem unfassbaren Semifinale gegen Norwegen 15-13, dann mit einer wahnsinnig, wahnsinnig argen Dramaturgie am Schluss mit diesem Net-Touch vom Anders Mohl mit dem Knie beim Block. Das Semifinale gewonnen, wirklich ganz starke Partie von beiden Seiten und das haben sie dann leider nicht mehr halten können. Und das hat mich ein bisschen gewundert, denn Deutschland ist bei allen Turnieren und bei allen Sportarten eine absolute Turniermannschaft, auch jetzt hier beim Beachvolleyball bei den Herren. Und also vorher gedacht, beziehungsweise haben das wir auch so kommentiert, dass die Teams, die noch am hungrigsten sind, dann auch, glaube ich, die Medaille gewinnen. Und immer noch Deutschland geht da mit einem riesen Hunger rein und haben es wahrscheinlich auch gehabt. Nur 12 Eigenfehler in einem Finale gegen Schweden, wo einfach der schwedische Blocker, ich glaube, 6 Blocks gehabt hat in 2 Sätze mit 12 Eigenfehler gepaart. Auf deutscher Seite geht sich das halt leider nicht aus und war auch dann statistisch gesehen das schnellste Herren-Beachvolleyball-Finale der Geschichte der Olympischen Spiele, was Beachvolleyball betrifft.
Ja, es ist ja, wenn man das jetzt da über, wir haben ja schon vorher kurz gesprochen, übers Beachvolleyball auch hinaus betrachtet, da zum Hallenvolleyball, ist es ja ganz spannend, finde ich, dass bei allen vier Endspielen war eigentlich nur das Damen-Beachvolleyball-Finale, war, glaube ich, das einzige Spiel, das ein bisschen umkämpfter war. Alle anderen Finale waren sehr klar. Hast du da irgendeine Erklärung? Ist das der Finalcharakter, eine mentale Geschichte oder vielleicht, dass nach einem Halbfinale dann so eine große Last abfällt, jetzt bin ich im Finale und dass manche Teams können dann vielleicht besser damit umgehen oder nicht? Oder gibt es für die noch andere Gründe?
Alle Gründe, die du jetzt aufgezählt hast, können mögliche Erklärungen sein. Also bei den Damen haben wir überhaupt das allererste 3-Satz-Match in einem Damen-Beachvolleyball-Finale der Olympischen Spiele gehabt, sonst waren das immer 2-0-Partien. Und das kann schon sein, was du sagst, denn die Semifinalspiele Schweiz gegen Kanada ist 15-12 im dritten Satz entschieden worden und auch Australien gegen Brasilien 15-12 im dritten Satz. Und ich weiß nicht, ob es dann einer Munition verschossen haben, keine Ahnung. Es war das Spiel um Platz 3 Schweiz gegen die Australierinnen relativ klar, 15 und auf 17. Da war ich sehr beeindruckt der Schweizerinnen Bruno Hüberli, wie gut sie dieses Halbfinale weggesteckt haben. Denn ich glaube, die haben 2 oder 3 Matchbälle gehabt im Semifinale, haben dann den zweiten Satz ganz knapp 22-20 verloren und halt dann den dritten auch. Das kann schon länger auch nachhängen und das dürften sie wirklich super mental weggesteckt haben und haben sie dann absolut verdient diese Bronzemedaille auch geholt. Und das Damenfinale war eigentlich eine coole Partie. Also 26-24 der zweite, dann sehr klar 21-12 für die Kanadierinnen. Und die Kanadierinnen haben auch eine relativ hohe Führung im ersten gehabt. Das heißt, an anderen Tagen spielst du es vielleicht 2-0 runter und bist Olympiasieger. Da hat auch Brasilien was dagegen gehabt und deswegen ist auch Brasilien die Nummer 1 der Welt, weil die mit einer 26-jährigen Duda einfach die mit Abstand beste Spielerin der Welt haben. Das hat man jetzt wieder gesehen. Sie hat kurz am Anfang des ersten Satzes im Finale Nerven gezeigt und dann hat sie die mit jedem Ball mehr und mehr ins Spiel reingespielt und hat das eigentlich ja, alleine entschieden nicht, aber hat gespielt wie eine Spielerin, die schon seit 20 Jahren auf der Tour ist und die schon 5-mal in so einem Endspiel gestanden ist. Also das hat mir wahnsinnig imponiert und von der werden wir hoffentlich noch so viele Jahre super geilen Beachvolleyball sehen. Und für mich absolut zu Recht auch dann der Olympiasieg für Anna Patricia und Duda.
Und man muss ja auch sagen, zumindest was jetzt das Beachvolleyball betrifft, haben die zwei aus Sicht von Brasilien da irgendwo die Kohlen da nur aus dem Feuer geholt, weil die Herren sind ja, kann man sagen, schwer geschlagen worden. Genauso im Übrigen wie die USA als vermeintlich große Beachvolleyballnation.
Das stimmt. Wenn man die letzten Jahrzehnte anschaut, war Brasilien und Amerika einfach immer der Big Player. Aber vor diesen Olympischen Spielen hätte ich jetzt auch nicht Amerika und Brasilien, zumindest bei den Herren, nicht vorne auf der Liste gesehen. Mir hat es eigentlich sogar gewundert eher, dass Evandro Arthur ins Viertelfinale gekommen sind. Ich glaube, die waren auch sehr zufrieden damit. Bei den Damen ist es vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Maskloth schon auch weiter kommen hätten können, aber man hat gesehen, dass Europa bei den Damen und bei den Herren einfach mehr und mehr gewichtige Rolle spielt und eine Beachvolleyball-Nation wie Brasilien feiert diesen Olympiasieg, glaube ich, immer noch, denn die zwei haben einfach wirklich den ganzen Druck auf ihren Schultern lasten gehabt und ich glaube, das hat man auch gespürt, auch wenn sie weit weg von Brasilien waren. Da war schon viel Druck dahinter und freue mich auch deswegen sehr, dass sie diesen Druck standgehalten haben und dann tatsächlich gewonnen haben. Viel mehr, wenn wir schon über Druck reden, ist es irre, wie Armin Hellwig vermeintlich schlecht in dieses Turnier eingestartet sind. Ich kann mich erinnern, wir zwei haben geredet und gesagt, was ist mit denen los? Die verlieren zwei Partien gleich am Anfang. Aber das hat man auch gesehen von Spiel zu Spiel, wie die einfach besser reinkommen sind und dann im Semifinale absolut makellos die Kataris wegschießen und noch viel makelloser mit einer absoluten antischwedischen Partie, weil ich glaube, sie haben insgesamt drei Jumpsets gehabt, wo man zu 100% sicher bin, dass das auch vorgegeben wurde vom Coach, vom Coaches-Staff, einfach da drüber fahren gegen Deutschland, die bis zum Finale nur zwei Sätze verloren haben und überhaupt kein einziges Spiel verloren haben. Das mit Anfang 20. Das ist mehr als nur beeindruckend und wahnsinnig verdient.
Ja, ich habe irgendwo ein Interview gesehen mit ehemaligen Olympiasieger, den Blenden, der ja da davon gesprochen hat, auf die Frage sozusagen, ob die zwei jetzt da den neuen Stil vorgeben. Und er hat gesagt, ja, hundertprozentig, das wird die nächsten Jahre oder vielleicht das nächste Jahrzehnt Beachvolleyball prägen. Siehst du das auch so? Beziehungsweise auch noch angehängt die Frage, was hast du sonst noch im olympischen Beachvolleyball-Turnier gesehen, wo du sagst, das könnte vielleicht richtungsweisend sein.
Ja, das Spielsystem von den Schweden schon von mittlerweile jetzt schon sehr vielen Teams kopiert wird, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich glaube, dass sie das auch in Zukunft weiter etablieren wird. Es wird einfach schneller gehen, es wird physischer sein. Das heißt, es werden viel mehr Bälle auf zwei geschlagen werden und einfach die Aufspiele schneller, denn das ist die normale Schlussfolgerung, wenn die Blockspiele immer größer werden. Das heißt, das glaube ich auch, dass dieses System einfach von vielen Teams weiterhin versucht wird umzusetzen. Man hat gesehen, dass es oft keine gute Idee ist, den Coach während dem olympischen Turnier zu feuern. Bei den Amerikanern zum Beispiel hat man das gesehen. Wie heißt es? Die amerikanischen
Tennis.
Männer. Na?
Benisch.
Ja,
Habt ihr
genau,
ihn?
danke. Fontaine Benesch. Die haben einfach nach dem Achtelfinale einen Coach rausgehauen und eine so grottenschlechte Partie im Viertelfinale gespielt, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, die schlagen sie selber von 4 Meter hinten Jumpset aufgespielt oder geschlagen. Das war wahrscheinlich auch jetzt nicht die beste Idee, aber okay, ich kenne die Hintergründe nicht. Und bei den Damen wird es, glaube ich, auch so ähnlich weitergehen wie bei den Herren. Die Spielerinnen werden immer größer. Die ganz kleinen Spielerinnen werden irgendwann einmal nicht aussterben, aber ja, ich glaube, dass da so die 1,90 Marke bei den Blockerinnen bald normal sein wird. Wir haben super coole Ballwechseln gesehen bei den Damen. Das heißt, das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig körperlich betont worden, das Spiel. So wie in allen Sportarten wird sich das auch hier körperlich weiterentwickeln und hat sich teilweise schon in ganz eine andere Richtung gedreht. Ja, und ich stelle mir die Frage, die man noch alle 4 Jahre stellt: Schafft es die FAEB bzw. die CV diesen Lauf, diesen Run, diese Beliebtheit unserer Sportart auch in den nächsten 3,5 Jahren auf den internationalen Touren umzusetzen? Denn wir waren in London Ticketseller Number One, wir waren es in Brasilien, es war jetzt in Paris Ticketseller Number One. Es war alles ausverkauft, es waren tolle Bilder, schöner kannst du unsere Sportart nicht präsentieren, das ist so absolut unmöglich. Und jetzt liegt es an der FIB und die weiß das haargenau, dass die da jetzt ein bisschen Druck hat. Was schaut dabei raus? Denn es ist zwar schön, ein Turnier für insgesamt 48 Teams, Herren und Damen zusammen zu organisieren, aber das ist ja der Beruf von sehr vielen mehr Teams und den sollte man auch irgendwie bewerkstelligen oder beziehungsweise, wenn man schon so viel Werbung und mediales Interesse schafft während den Olympischen Spielen, das irgendwie mitzunehmen. Das wird für mich die interessanteste Frage werden, die wir uns jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren anschauen können.
Ja, weil Fakt ist, dass in LA können wir uns sicher auch auf spektakuläre Bilder gefasst machen, irgendwo am Strand
Vom
dann wieder.
Hollywood, keine Ahnung, vom Hollywood-Zeichen, weiß nicht.
Ist ja, glaube ich, noch nicht definitiv bekannt, wo an welchem Beach sozusagen gespielt wird, aber es wird sicher legendär. Ja, hast du Rezepte parat, wenn wir schon drüber sprechen? Oder wo
Naja,
würdest du ansetzen?
ich hätte viele Rezepte parat, wenn Gott keine Rolle spielen würde. Ich weiß ja, durch dass ich doch den einen oder anderen im Gremium kenne, woran es halt einfach hakt und das ist am Ende des Tages immer das Budget. Ich glaube, der schlimmste Fehler, den du machen kannst, wenn du einen Sportart wachsen lassen willst, ist, dass du die Turniere begrenzt. Du müsstest eigentlich offene Qualifikationen machen, dass mehr und mehr Teams dazukommen, diese Sportart auszuführen. Das geht halt nicht, weil sie sagen, sie haben das Budget nicht für die Courts, für die Schiedsrichter, für die Line Judges, whatsoever. Durch dass ich da nicht so involviert bin, kann ich da jetzt da überhaupt keine wirkliche, ja, gescheite Antwort geben, weil ich halt einfach außenstehend bin. Aber das Reglementieren und das Eingrenzen von der Anzahl der Teams für Sport, das finde ich schwierig. Ich finde auch, könnte diskutieren, ob das die besten 3 aus der letzten 4, das System gut war oder nicht gut war. Das hat natürlich vielen Teams geholfen, vielen Teams wieder nicht. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, dass man Stadien baut, die 10.000 Leute fassen, dafür irgendwo anders einsparen muss. Vielleicht könnte man da vielleicht überlegen, kleinere Stadien zu bauen, dafür sind die voll und man kann irgendwie das Budget anders ausgeben. Da gibt es viele Ansätze, aber ich will mir da jetzt nicht zumuten, da irgendwie gescheit daherreden, denn natürlich bin ich einer, der viel kritisiert, aber wenn du nur kritisierst und selber keine Idee hast, ist das auch blöd und darum nehme ich mich da jetzt nicht so wichtig.
Ja, danke. Ja, wir werden es natürlich sehen. Und ja, nach den Olympischen Spielen, wie du richtig sagst, ist ja schon wieder quasi
Vor.
vor den nächsten Spielen. Und es, wenn man ehrlich ist, es bleibt wahrscheinlich ja, ein Jahr Zeit, irgendwo die Weichen zu stellen. Und dann muss man schon wieder da sein oder zumindest schon mal in den Startlöchern stehen, weil sonst wird es wieder stressig, sie zu qualifizieren, ne?
Ja, ich meine, ich schätze mal, der nächste Schritt wird sein, dass man wieder einmal die Namen ändert von Elite, Challenger und Future. Es waren dann 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern, 5 Stern, was auch immer, dann hat es Open geben, Grand Slams geben. Also es wird immer getauscht, keiner kennt sich mehr aus, wenn sich der Spieler selber nicht mehr auskennt, wie soll sich dann jemals ein Journalist auskennen, und wenn sich der Journalist nicht auskennt, wird er auch nicht über die Sportart schreiben. Das ist halt dann der Rattenschwanz, der an dem Ganzen dranhängt. Ich glaube, dass sie das ein bisschen ändern werden, was man so gehört hat. Dieses System an sich wird es, glaube ich, nicht mehr lange geben, beziehungsweise die Saison, die halt jetzt noch geplant ist, schon, aber dann, glaube ich, werden sie wieder überdenken. Dann können wir alle gespannt sein, wie das sein wird. Ich finde es generell cool, dass es so viele Future-Turniere gibt auf der ganzen Welt. Das ist super. Es ist halt dann, wenn du die Bilder siehst und den Siegerscheck siehst mit $1.000, wenn jetzt das österreichische Team nach Indonesien fliegt, braucht man nicht lange rechnen, ob das Sinn macht oder nicht, beziehungsweise wie lange das Sinn macht oder nicht. Das heißt, viele Teams sind halt gezwungen, zu Turnieren fliegen, wo sie ein Bomben-Minus-Geschäft machen, nur weil sie ein paar Punkte anschreiben, dass sie halt dann irgendwo reinkommen. Aber wie gesagt, ich will gerade jetzt gar nicht zu viel Kritik äußern, weil ich selber keine besseren Vorschläge momentan hätte, wenn wirklich das Budget so begrenzt ist.
Fakt ist, die Olympischen Spiele in Paris, Beachvolleyball, sind unvergesslich oder werden unvergesslich bleiben. Muss man erst einmal irgendwo besser hinbringen. Ich glaube, es hat dort alles super, super gut funktioniert. Man muss auch sagen, ich finde das eine tolle Entwicklung, sowohl im Hallenvolleyball als auch im Beachvolleyball, dass du tatsächlich auch bei den Warm-up-Courts den Teams direkt nur vor den Spielen zuschauen kannst, auf Tuchfühlung gehen kannst. Also du kannst da dort alle möglichen Dinge ausprobieren rund um die Courts. Beachvolleyball-Courts sind dort, es gibt auch Hallen-Courts. Also das finde ich mal schon eine super Entwicklung, um einfach auch die Sportart den Menschen näher zu bringen und auch wirklich hautnah dran zu sein und zu sehen, was die leisten. Und das ist ja, glaube ich, was uns dann nur von anderen Ballsportarten abhängt, also abhebt, wo das ja, glaube ich, undenkbar ist, dass im Basketball die Leute auf 5 Meter herbei vor dem Finale, olympischen Finale zuschauen, wie der LeBron James da aufwärmt. Ne? Also undenkbar. Also da haben sie, glaube ich, finde ich, sehr vieles richtig gemacht, was das betrifft. Und das ist, glaube ich, sollte, glaube ich, auch beispielgebend sein. Ne?
Ja. Absolut, gebe ich dir recht. Man muss unsere Sportart halt mehr als andere Sportarten mehr zu den Menschen bringen, mehr vorstellig sein. Darum ist auch Beachvolleyball zum Beispiel eine Sportart, sagen sehr viele, wo es ganz wenig Spieler und Spielerinnen gibt, mit Starallüren, weil wir halt so nah an den Menschen dran sind. Und wie gesagt, Paris hat das super präsentiert. Es war irrsinnig große Werbung und ein Werbewert, den wir uns nie erträumt hätten, dass Beachvolleyball zum Beispiel jetzt da bekommt, weil es war jedes Spiel ausverkauft. Du hast immer den Eiffelturm dahinter gehabt. Also auch Menschen, die vorher überhaupt nicht mit unserer Sportart in Berührung gekommen sind, werden sie das jetzt merken, weil halt einfach das Bild so schön war. Und das wäre halt, ich weiß, ich wiederhole mich, das wäre halt so wunderbar, wenn wir das nutzen könnten in irgendeiner Form, da jetzt das Netz quasi Olympische Spiele sein lassen, sondern dass man das wirklich irgendwie auf der Welle mitnimmt. Denn in Rio hat es leider nicht funktioniert. Rio war prädestiniert dafür, in Brasilien, Brasilianer, die Goldmedaille gewonnen. Und das Jahr drauf hat es eigentlich nichts gegeben. Das hoffe ich wirklich so sehr für meinen Sport, dass das diesmal nicht passiert.
Ja, wir wünschen uns das alle. Und damit sind wir dann auch in der Gegenwart, auch jetzt in dieser Woche. Das ist ja, da muss man ja fast, sage ich jetzt mal ein bisschen sagen, das gibt es, glaube ich, auch in keiner anderen Sportart, dass eine Woche nach Olympischen Spielen eine Europameisterschaft stattfindet. Aber es ist einmal so, du hast das, glaube ich, auch sicher miterlebt schon mal. Da ist halt immer so, jedenfalls österreichische Armada ist jetzt gerade in den Niederlanden im Einsatz. Die ersten Spiele sind schon absolviert. Was dürfen wir uns von der Europameisterschaft noch erwarten, beziehungsweise wie ist es dir damals sogar kurz nach einem Riesengroß-Event dann wieder unter Anführungszeichen nur eine Europameisterschaft zu spielen?
Ich erinnere mich, an London 2012, wo wir um einen gespielten Punkt nicht aus der Gruppe gekommen sind, ist für uns die sportliche Welt zusammengebrochen. Die nächsten Wochen drauf waren wir beim Grand Slam in Stade Blanc und waren im Finale. Haben dort Gib Rosenthal im Semifinale ausgekaut, haben mit Bruno geschlagen. Also wirklich großartige Teams. Und das könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch hier vorstellen. Denn müsst ihr mal so die Liste ein bisschen angeschaut. Es hat Molsorum abgesagt, es haben Armin Helwig abgesagt. Es sind die ganz, ganz großen Namen jetzt vielleicht bis auf Kota Fava Nicolai eigentlich nicht dort. Ja, man kann jetzt sagen, okay, es ist Elas Wickler ist dort, das wundert mich ein bisschen. Aber es sind jetzt nicht diese absolut unschlagbaren Teams dort. Das heißt, dadurch, wie du richtig gesagt hast, die Armada von österreichischen Teams, die ja wirklich viele dort vor Ort sind, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht im Kopf noch ein bisschen frischer sind. Der Alex hat schon gepostet, es tut gut, wieder ein Match zu gewinnen, den 15-13 gegen die Franzosen, das ist ein guter Sieg. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da ein bisschen einen Lauf hat und in den Flow reinkommt, dass vielleicht auch eine große Überraschung mit einem Medaillengewinn dabei ist, denn ich sehe jetzt bis auf ein, zwei Teams vielleicht, auf, zumindest auf Fernseite, jetzt kein Team, die absolut unschlagbar sind. Weder für zum Beispiel das neu formierte Team Waller Hammerberg, auch für Hörlhorst, sehe ich jetzt nicht. Und bei den Damen ist es ähnlich. Vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ähnlich. Und bei den Damen ist es vielleicht sogar ein kleiner Vorteil, denn da war ja niemand in Paris. Die haben jetzt wirklich gut trainiert, lange trainiert, waren in Griechenland, haben wirklich Gas gegeben und sind halt jetzt brutal hungrig auf Turniere zu spielen. Und das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Das heißt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wäre aber nicht super überrascht, wenn tatsächlich toller Erfolg der Österreicherinnen oder Österreicher am Ende des Tages rausschaut.
Das würde man natürlich gerne mitnehmen, so eine Medaille. Auch muss man dann trotzdem schon sagen, fast am Ende der Saison die großen Highlights, ja, wo man jetzt dann, glaube ich, jetzt nicht mehr. Insofern die Europameisterschaft natürlich nur ein wichtiger Punkt, ne?
Ja, ich glaube mit der EM und ich glaube nächste Woche ist das Hamburg Elite 16 noch. Dann wird es viele, viele Teams geben, die einmal wirklich durchblasen. Nicht nur die Österreicher, sondern auch international. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die ganz ja, Top-Teams die Challenger nur spielen. Die werden sie vielleicht ein bisschen rausnehmen. Es wird aber sicher viele Teams im Mittelfeld geben, die eben genau aus dem Grund die Challenger spielen werden, weil es halt natürlich gute Punkte sind, wenn die Top-Teams nicht dort sind. Also das wird jetzt so ein bisschen durchgemischt, glaube ich, werden, wie es die Österreicher angehen. Ich glaube, dass bis auf Alex und Hörle die meisten Teams schon noch viel spielen werden. Bei Alex und Hörle ist halt das große Fragezeichen, wie machen wir es weiter? Ich glaube, da, was man so von den anderen Teams ein bisschen mitgekriegt hat, die warten alle nur auf ihre Antwort, weil man könnte wieder vielleicht alles durchmischen. Ich gehe davon aus, dass sie ganz einmal weiterspielen und dass sie dann vielleicht noch ein Elite 16, falls sie spielen, ich weiß gar nicht, vielleicht noch ein kurzes Break machen, aber wie gesagt, das ist nur meine Vermutung. Ich habe weder mit einem Trainer noch mit dem Alex geredet. Ja, genau.
Okay. Und vielleicht zum Abschluss noch. Du bist ja super vernetzt, du hast jetzt schon die Partnerbörse ins Spiel gebracht, aber was hörst du jetzt außerhalb von Österreich natürlich, ja? Aber was hört man so außerhalb von Österreich? Was wird sie tun? Manches altersbedingt irgendwo, Stichwort Spanien zum Beispiel, aber was hast du so bis jetzt am Schirm?
Gar nicht so viel. Viele Teams halten sich bedeckt. Ich meine, dass Herrera Gaviria jetzt nicht nur die nächsten Olympischen Spiele angewirbt, ist jetzt keine große Überraschung. Ich glaube, dass sie bei den Amerikanern vielleicht ein bisschen was tun wird, bei den Brasilianern klassisch. Aber ob das jetzt wirklich gleich jetzt ist, weil sie hätten eigentlich so ein Jahr zum Testen. Bis 2026 passiert eigentlich nichts, außer dass man sich eine gute Ausgangsposition erspielen kann. Birger Debré und Meder haben gepostet, dass sie sich trennen. Da weiß aber keiner, ob die aufhören oder andersweitig weiterspielen. Adrian Karambula hat gepostet, The End. Aber da weiß es auch keiner genau, spielt er weiter oder wie macht er. Also sie machen es alles sehr theatralisch, was echt cool ist. Aber von anderen Teams, ja,
Laura
Paolo
Ludwig,
Nicolai.
ne?
Ja, Laura Ludwig hat natürlich in Paris das verkündet. Paolo Nicolai, auf den wäre ich gespannt. Weil ich finde, dass der momentan bis jetzt auf Paris absolut noch voll im Soft ist und gut spielt. Aber der hätte schon einmal gesagt, wie das Kind gekommen ist, könnt ihr euch gut auch vorstellen, aufzuhören. Spannend. Also, das, wie gesagt, ich mache diese 4 Jahre der Olympischen Spiele jetzt schon seit 2004 mit und es ist jedes Mal gleich, dass sich halt dann das Spielerinnenkarussell neu dreht und alle sind gespannt, wie stellen sie sich neu auf und so bin es auch ich, gerade was jetzt Österreich betrifft, glaube ich, dass es eine Chance sein kann für die Damen und für die Herren, dass doch die ein oder anderen Arrivierten aufhören und da jetzt quasi die jungen Wilden vorkommen und das könnte eine Position sein oder Situation, die sie für sich nutzen können und ja, bin ich gespannt, was da alles passiert.
Ja, so werden wir das machen. Wir sind alle gespannt, was
Ja.
passiert, wie sich die Partnerbörse dann dreht und wendet. Wir werden es natürlich berichten und natürlich die EM dann in allen Quellen zu berichten. Und wir drücken jetzt natürlich an dieser Stelle den Teams jetzt fest die Daumen, dass möglichst viele weiterkommen und vielleicht am Ende des Tages wirklich eine Medaille rausschaut. Das wäre natürlich ein super Highlight. Clemens, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für diese tollen Folgen mit vielen Insights. Das hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das an irgendeiner Stelle wieder fortsetzen und deine Expertise wieder ins Spiel bringen und nutzen. Würde mich sehr freuen. Ja, also in diesem Sinn, dann vielen Dank und wie du immer so schön sagst, see you at the beach.
Danke, Flo, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir können uns ja als Großereignis-Podcast irgendwie mal einführen, aber da können wir noch quatschen. Ich will mich auch bedanken, war total lustig mit dir, sehr spannend und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
Das war die letzte Folge vom Volleyball Austria Podcast, Do und Flo Paris Spezial zu den Olympischen Sommerspielen. Vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch bei den nächsten Volleyball Austria Podcasts wieder ein.